Der Ständerat und das Ständemehr gehören zu den alteingewachsenen Prinzipien der schweizerischen halbdirekten Demokratie. Bei jeder Verabschiedung eines Gesetzes oder eines internationalen Vertrags müssen beide Kammern, National- und Ständerat, einen übereinstimmenden Beschluss fassen. Auch bei Volksinitiativen reicht es nicht, dass die prozentuale Mehrheit der Bevölkerung zustimmt. Auch die Mehrheit der Kantone, das Ständemehr, muss der Vorlage zusagen. Neben der Verbundenheit mit der eidgenössischen Tradition erscheint der rechtsdogmatische Sinn und Zweck von Ständerat und Ständemehr bei näherer Betrachtung jedoch teilweise unklar. Dies wirft die Frage auf, wie begründet das Schweizer Recht selbst die Existenz von Ständerat und Ständemehr?
Zu dieser Frage verfasst Rechtsanwalt Julian Marbach aktuell seine Dissertation mit dem Titel «Ständerat und Ständemehr – Geschichte und Rechtsdogmatik zweier föderalistischer Institutionen». Er absolvierte seinen Bachelor und Master an der Universität Bern, erwarb danach das Anwaltspatent des Kantons Berns und arbeitet derzeit als Assistent am Institut für Öffentliches Recht der Universität Bern bei Professor Axel Tschentscher. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Merci vielmals. Vielen Dank für die Einladung.
Mit im Gespräch sind Co-Hosts des Podcasts Rechtsfolge Noel Stucki und Veronique Schmidt. Direkt zum Einstieg, Herr Marbach, was behandeln Sie in Ihrer Dissertation?
Ja, wie Sie vorhin ausgeführt haben, behandle ich in meiner Dissertation Ständerat und Ständemehr. Der eigentliche Ausgangspunkt meiner Dissertation war ein Spannungsfeld, das innerhalb der Bundesverfassung existiert, weil einerseits garantiert die Bundesverfassung die Stimmrechtsgleichheit bei Wahlen und Abstimmungen. Die Bundesverfassung garantiert also, dass bei Wahlen und Abstimmungen jede Stimme gleich viel zählen soll. Das ergibt sich für eidgenössische Wahlen und Abstimmungen aus Artikel 136 Absatz 1 BV und für kantonale Wahlen und Abstimmungen aus Artikel 34 BV. Aber dieselbe Bundesverfassung, die eigentlich das Recht auf gleiche Stimme garantiert, die sieht Ständerat und Ständemehr vor. Und das sind zwei Institutionen, bei denen per Definition das Recht auf gleiche Stimme nicht gewährleistet ist, weil bei Ständeratswahlen und bei Ständemehrabstimmungen haben Stimmen aus kleinen Kantonen sehr viel mehr Gewicht als Stimmen aus großen Kantonen. Also man kann sich das so vorstellen, also so bei einer typischen Abstimmung, da gehen im Kanton Zürich stimmen da ungefähr 500.000 Stimmberechtigte ab, im Kanton Uri 15.000. Aber diese 15.000 Stimmberechtigten im Kanton Uri, die haben eine Standesstimme und die 500.000 Stimmberechtigte im Kanton Zürich, die hat auch nur eine Standesstimme. Und das Gleiche gilt bei Ständeratswahlen. Also die 15.000 Urnerinnen, die wählen zwei Ständeratsmitglieder und die 500.000 Zürcherinnen, die wählt auch nur zwei Ständeratsmitglieder. Und von dem her ist, wenn man natürlich so einer von den 15.000 Leuten im Kanton Uri ist, hat man sehr viel mehr Einfluss auf das Gesamtergebnis, als wenn man quasi nur eine Stimmberechtigte von 500.000 aus dem Kanton Zürich ist. Ist also Stimmen, die so in den kleinsten Kantonen abgegeben werden, haben von dem her 30 bis 40 Mal mehr Gewicht, so bei Ständeratswahlen und für die Berechnung des Ständemehrs, als Stimmen, die im Kanton Zürich abgegeben werden. Und also von dem her besteht innerhalb der Bundesverfassung ein massives Spannungsfeld eben zwischen der Gleichheit, die in der Bundesverfassung gewährleistet ist, und Ständerat und Ständemehr, die aber als Institutionen ja auch in der Bundesverfassung verankert sind. Und in meiner Dissertation gehe ich diesem Spannungsfeld auf den Grund. Ich untersuche die Frage einerseits geschichtlich, also ich untersuche, wie sind Ständerat und Ständemehr eigentlich entstanden, wieso hat man die eingeführt und dann auch, nachdem man sie eingeführt hat, wie wurde über diese Institutionen diskutiert. Es gab nämlich immer mal wieder auch Kritik an diesen Institutionen und so, all diesen Diskussionen der letzten 175 Jahre, denen gehe ich ein bisschen nach. Dann aber untersuche ich die Frage auch rechtsdogmatisch, das ist eigentlich quasi so wirklich der größte Schwerpunkt meiner Dissertation. Ich frage mich, was ist jetzt juristisch gesehen eigentlich Sinn und Zweck von Ständerat und Ständemehr? Ich frage mich, lässt sich so im System des geltenden Rechts, des geltenden schweizerischen Rechts, irgendeine Erklärung finden? Lässt sich irgendwie erklären, wieso die Bundesverfassung jetzt bei Ständerat und Ständemehr von ihren eigenen Grundsätzen, also von ihrem selbstproklamierten Grundsatz der Stimmrechtsgleichheit, wieso sie da abweicht?
Also, Sie suchen ja nach einer Erklärung, ein bisschen frech gefragt. Wieso braucht es überhaupt eine rechtsdogmatische Erklärung? Ständerat und Ständemehr, also die gibt es ja und die rechtlichen Regeln sind klar. wieso müssen wir hier noch juristische Theorien finden für Sinn und Zweck?
Ja, das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Sie berührt eigentlich auch so Grundsatzfragen der Rechtsmethodik, eigentlich fast rechtsphilosophische Fragen oder so die Grundfragen. Also jetzt brauchen rechtliche Normen, rechtliche Regeln, so durch das Recht geschaffene Institutionen, müssen die überhaupt einen Sinn und Zweck aufweisen? Und ich würde sagen, ja, die müssen einen Sinn und Zweck aufweisen, und insbesondere Ständerat und Ständemehr, die müssen einen Sinn und Zweck aufweisen, sollten jedenfalls einen Sinn und Zweck aufweisen, und zwar eben, da geht es um die Legitimation der schweizerischen Verfassungsordnung, also geht letztlich um die Autorität der Verfassungsordnung, denn es gibt, wie ich gesagt habe, gibt es in der Praxis oder auch immer mal wieder Kritik an Ständerat und Ständemehr, und daher ist es wichtig, dass man da sagen kann, es gibt eine gewisse Logik hinter Ständerat und Ständemehr, es gibt da eine gewisse Erklärung dafür, wieso die Institutionen so organisiert sind, wie sie organisiert sind, eine Erklärung, die man nicht unbedingt teilen muss, wo man politisch nicht unbedingt einverstanden sein, wo man so eine Erklärung, die man vielleicht auch unzeitgemäß finden kann, aber wo man doch sagen kann, ja, es gibt doch immerhin irgendeine Idee, steht dahinter. Weil man muss sich nur vorstellen, was die Alternative wäre, was die Folge wäre, wenn man sagen müsste, nein, es gibt eigentlich überhaupt keinen Sinn und Zweck hinter Ständerat und Ständemehr, das sind sinn- und zwecklose Institutionen, oder? Dann wäre die Folge, dass die Verfassung zwar den Grundsatz der gleichen Stimme statuieren würde, aber dann bei Ständerat und Ständemehr ohne jeden Grund von diesem selbstproklamierten Grundsatz abweichen würde. Wenn die Bundesverfassung das tun würde, das wäre dann sehr schlecht für die Legitimität der Verfassung. Es wäre außerdem auch willkürlich, und die Bundesverfassung verbietet Willkür in der Rechtsetzung. Das ergibt sich aus Artikel 9 der Bundesverfassung. Außerdem schreibt die Bundesverfassung auch vor, dass staatliches Handeln und damit auch die staatliche Gesetzgebung, die staatlichen Regeln, dass die im öffentlichen Interesse erfolgen. Das steht in Artikel 5 Absatz 2 BV. Auch Grundrechtseinschränkungen müssen im öffentlichen Interesse erfolgen, nach Artikel 36 Absatz 2 BV. Und also die Stimmrechtsgleichheit, das ist auch ein Grundrecht. Und im öffentlichen Interesse sein, das heißt eigentlich nichts anderes, als dass es einen Grund geben muss, dass es irgendeinen Sinn und Zweck geben muss. Von dem her würde ich eigentlich sagen, die Bundesverfassung selbst schreibt eigentlich vor, aus der Bundesverfassung selbst ergibt sich, dass Ständerat und Ständemehr einen Zweck haben müssen oder jedenfalls, dass sie einen Zweck haben sollten. Und deshalb finde ich auch, es ist eine sehr sinnvolle juristische, also eine sehr sinnvolle rechtswissenschaftliche Frage, was jetzt Sinn und Zweck von Ständerat und Ständemehr sein könnte.
Nun, Sie erwähnten ja jetzt gleich auch die Kritik an den beiden föderalistischen Instrumenten. Nun, meine Frage, ist diese Kritik neu oder hat es die schon immer gegeben? Und vielleicht hat sie sich ja auch im Verlauf der Zeit verändert.
Ja, also die Kritik, die hat es tatsächlich schon immer schon gegeben. Also schon als Ständerat und Ständemehr geschaffen wurden. Oder Ständerat und Ständemehr, die wurden eigentlich gleichzeitig mit dem modernen schweizerischen Bundesstaat geschaffen im Jahr 1848. Schon damals waren eigentlich nicht alle Leute so mit der Ausgestaltung von Ständerat und Ständemehr einverstanden, also zum Beispiel der Kanton Bern, also die Kantonsregierung und das Kantonsparlament des Kantons Bern, die waren da eigentlich gegen Ständerat und Ständemehr, oder der Kanton Bern, das war damals der bevölkerungsreichste Kanton der Schweiz, und da fand sich die Kantonsregierung und das Kantonsparlament von Bern fand es da eigentlich nicht in Ordnung, dass jetzt so die Berner Stimmbürger, dass denen ihre Stimme so viel weniger zählen sollte als die Stimme jetzt von Urner oder Glarnern. Und ja, eigentlich auch nach der Einführung von Ständerat und Ständemehr, also seit 1848, hat es eigentlich immer so eine gewisse Kritik an Ständerat und Ständemehr gegeben, mal mehr, mal weniger, aber eine gewisse Kritik gab es immer. Und es gab da eigentlich so, diese Kritik, die hat eigentlich zwei Hauptstränge, es gab eigentlich wie so zwei Hauptausrichtungen. Also die eine Richtung, das war so mehr eine föderalistisch-konservative Richtung, die ist heute vielleicht ein bisschen weniger wichtig. Diese so und so von föderalistisch-konservativer Seite wurde eigentlich vor allem der Ständerat kritisiert, der Ständerat würde die Interessen der Kantone nicht effektiv vertreten oder er würde eigentlich so die Zentralisierung nicht genug aufhalten. Und so diese föderalistischen KritikerInnen des Ständerates, die schlugen eigentlich vor, anstelle des Ständerates so die Kantonsparlamente und die Kantonsregierungen eigentlich stärker und direkter in die eidgenössische Entscheidungsfindung einzubinden. Die wollten mehr so, also die schlugen eigentlich mehr so ein System vor, wie es das in Deutschland gibt, wie es beim Deutschen Bundesrat gibt, oder der Deutsche Bundesrat, die zweite Kammer des Deutschen Parlaments, das sind eigentlich die Regierungen der Bundesländer, sind da eigentlich direkt vertreten und können da direkt so als Landesregierungen bei deutschen Bundesgesetzen mitreden. Und eben so die föderalistische Ständeratskritik, die wollte eigentlich eher so in diese Richtung gehen. Jetzt die zweite Richtung der Kritik, die jetzt für meine Dissertation ein bisschen relevanter ist, die jetzt mindestens gegenwärtig deutlich stärker und deutlich lauter ist, das ist die progressive Kritik, also die Kritik, die eigentlich mehr so von linksliberaler und linker Seite kommt. Und die Kritik, diese Kritik kritisiert eben gerade das, was ich auch schon gesagt habe, also die Nichteinhaltung der Stimmrechtsgleichheit, also die kritisiert eigentlich, dass da Wählende und Abstimmende aus kleinen Kantonen, dass denen ihre Stimme so viel mehr zählt als die Stimmen aus großen Kantonen, die findet das ungerecht. Im 19. Jahrhundert kam diese progressive Kritik so vor allem vom linken Flügel des Freisinns und das war durchaus eine einflussreiche Kritik. Also als zum Beispiel im Jahr 1874 das fakultative Referendum eingeführt wurde, also das Gesetzesreferendum eingeführt wurde, setzten eigentlich die Linksfreisinnigen durch, dass da eigentlich bei Volksabstimmungen über Gesetze, dass die kein Stände mehr brauchen, das ist heute noch so, oder? Wenn wir über Verfassungsänderungen abstimmen, brauchen die Verfassungsänderungen ein Stände mehr. Wenn wir dagegen über Gesetze abstimmen, wie zum Beispiel jetzt diesen Winter über die Individualbesteuerung, da reicht ein Volksmehr, oder da braucht es kein Stände mehr. Und das haben wir eigentlich eben den Linksfreisinnigen zu verdanken, die im Jahr 1874 diese Regel eingeführt hatten. Dann im 20. Jahrhundert haben vor allem wirklich die Linken, also wurde vor allem von linker Seite Ständerat und Stände mehr kritisiert, zuerst von der SP, dann später auch von den Grünen und von anderen kleinen Mitte-Links- und Linksparteien. Was da noch ganz interessant ist, ist, dass so im Verlauf der Jahrzehnte, so in den letzten Jahrzehnten, sich die Kritik etwas verlagert hat. Also so von Ende des 19. Jahrhunderts bis eigentlich weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde eigentlich der Ständerat mehr und stärker kritisiert als das Ständemehr, aber seit den 1970er Jahren hat sich die Kritik zunehmend verlagert, wird zunehmend das Ständemehr kritisiert und eigentlich, wie ich würde sagen, spätestens seit den 1990er Jahren ist eigentlich das Ständemehr deutlich stärkerer und deutlich häufigerer Kritik ausgesetzt als der Ständerat.
Nun, also, weshalb ist das der Fall? Also, Sie haben ja gleich gesagt, dass eben seit den 70er Jahren eigentlich die Kritik immer mehr auf das Ständemehr verlagert wurde. Gibt es hier Erklärungen dafür?
Ja, da gibt es Erklärungen. Also, ich glaube, die Haupterklärung ist schlicht, dass es seither, also seit den 70er Jahren, deutlich mehr Fälle gibt, wo Volks- und Ständemehr auseinanderfallen. Oder von 1866 bis 1955 gab es eigentlich gar keinen Fall, gab es eigentlich gar keine Abstimmungsvorlage, die am Ständemehr gescheitert ist. Das Ständemehr war in dieser Zeit schlicht irrelevant. Seit den 1970er Jahren haben diese Fälle deutlich zugenommen. Es gibt jetzt seit den 1970er Jahren gibt es so im Durchschnitt so 2 bis 3 Abstimmungen pro Jahrzehnt, wo eigentlich das Volk, also die Mehrheit des Stimmvolkes, ja gesagt hätte, die aber dann trotzdem nicht angenommen werden, weil sie das Ständemehr nicht erreichen. Und eigentlich jedes Mal, wenn es so einen Fall gibt, gibt es dann Kritik am Ständemehr, gibt es dann Diskussionen darüber, ob jetzt das Ständemehr in der heutigen Form noch zeitgemäß ist. Und der Grund dafür, dass es mehr solche Fälle gibt, also zum einen liegt es schlicht daran, dass es mehr so Volksabstimmungen gibt, die das Ständemehr benötigen. Aber dann eigentlich noch der wichtigere Grund ist, dass der Stadt-Land-Graben immer mehr zugenommen hat, oder? Also je länger, desto mehr stimmt das Land, stimmen die ländlichen Gegenden in der Schweiz systematisch konservativer als die städtischen Gegenden. Und die Kleinkantone sind jetzt, abgesehen von Neuenburg, sind das alles ländliche Kantone. Und das hat eigentlich zu einem gewissen Paradox geführt, dass nämlich die Kantone eigentlich im Alltag je länger, je weniger wichtiger werden und trotzdem wird das Ständemehr eigentlich immer je bedeutender, hat immer einen stärkeren Einfluss auf die schweizerische Verfassungsgebung. Umgekehrt beim Ständerat, also da ist es eigentlich so, dass in den letzten Jahrzehnten, vor allem seit den 1990er Jahren, ist der Ständerat eigentlich nicht mehr systematisch konservativer als der Nationalrat. Das ist vor allem deshalb, also vor allem mit dem Aufstieg der SVP zu tun. Und die SVP hatte jedenfalls so in den letzten 30 Jahren, so bei Ständeratswahlen, immer etwas Probleme, so ihre Leute gewählt zu kriegen. Oder Ständeratswahlen sind Majorzwahlen in den meisten Kantonen. Und bei Majorzwahlen hatte die SVP jedenfalls in den letzten 30 Jahren eher etwas Schwierigkeiten. Und weil die Kritik so an Ständerat und Ständemehr ja vor allem so von linksliberalen und linken Kreisen kommt und die kritisieren die natürlich vor allem, wenn so ihre eigenen Anliegen so an Ständerat und Ständemehr scheitern und weil das in Bezug auf den Ständerat jetzt in den letzten 30 Jahren etwas weniger der Fall war, hatten jetzt die Linken und die Linksliberalen auch ein bisschen weniger Grund, jetzt den Ständerat zu kritisieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so in den nächsten 10, 20 Jahren wieder auch vermehrt ein Problem wird.
erstmal danke vielmals für die Ausführung. Und ja, ich finde es auch spannend. Es ist natürlich sehr naheliegend, dass immer gerade diese Seite es kritisiert, der es in den Weg kommt, dass das System jetzt so ist. Ja, zu der Kritik und den Gedanken zu einer Reformation kommen wir noch später. Vielleicht noch ein bisschen einen Schritt zurück. Sie beschäftigen sich auch groß mit der Entstehungsgeschichte des Ständerats und Ständemehrs in ihrer Arbeit. Bereits eingangs wurden diesen beiden Instrumente als eidgenössische Tradition vorgestellt. Doch wie und warum sind die beiden eigentlich entstanden?
Also kurz gesagt, es war ein machtpolitischer Kompromiss zwischen großen und kleinen Kantonen. Also jetzt noch zum Hintergrund, oder wie ich schon gesagt habe, Ständerat und Ständemehr, die entstanden eigentlich mit dem modernen Bundesstaat, die entstanden eigentlich mit der ersten Bundesverfassung von 1848. Und vor 1848 war die Schweiz ein lockerer Staatenbund. In ihrem obersten Organ, der sogenannten Tagsatzung, da hatte jeder Kanton eine Stimme, oder große wie kleine, und eigentlich die Mehrheit der Kantone entschied. Im Jahr 1847 gewannen dann die Freisinnigen, also eigentlich die Befürworter eines Bundesstaates, die Mehrheit an der Tagsatzung. Sie begannen dann, also dann eigentlich so mit Vorbereitung für eine Bundesrevision. Es gab dann noch einen kleinen Bürgerkrieg, den sogenannten Sonderbundskrieg. Den Sonderbundskrieg, den gewannen die Freisinnigen, den gewannen eigentlich die Bundesstaatsbefürworter, und danach war eigentlich der Weg für die Gründung des Bundesstaates, der Weg für die erste Bundesverfassung war dann frei. Und als dann aber so die erste Bundesverfassung ausgearbeitet wurde, da war man sich uneinig darüber, wie die Legislative organisiert werden sollte. Oder die kleinen Kantone, die hätten es bevorzugt, wenn man eigentlich beim Prinzip ein Kanton, eine Stimme geblieben wäre. Das wäre ja auch ihren Interessen entgegengekommen. Die großen Kantone dagegen, aber die verlangten eigentlich ziemlich ultimativ ein bevölkerungsproportionales Parlament. Oder die verlangten ein Parlament, wo die verschiedenen Gegenden der Schweiz halt im Verhältnis zur Bevölkerungszahl vertreten sind. Die argumentierten eigentlich nur, das entspreche so dem liberalen Grundprinzip der Bürgergleichheit. Und jetzt das Problem war, dass eigentlich die neue Bundesverfassung, die braucht eigentlich die Zustimmung der kleinen wie der großen Kantone, oder? Sie brauchte die Zustimmung der kleinen und mittelgroßen Kantone, weil, oder wie wir ja gesehen hatten, an der Tagsatzung musste eine Mehrheit der Kantone die neue Bundesverfassung annehmen. Aber es war dann auch klar, also so gegen den Widerstand der großen Kantone, also wenn die großen Kantone mit der neuen Bundesverfassung nicht mitmachen, also gegen den Widerstand der großen Kantone hat die eigentlich auch keine Zukunft. Und dann war halt die Kompromisslösung, dass man den Ständerat geschaffen hat, damit die kleinen Kantone zufrieden sind, und der Nationalrat, damit die großen Kantone einigermaßen zufrieden sind. Ja, und das Gleiche gilt dann eigentlich analog auch für Volks- und Ständemehr.
Ja, also Sie haben jetzt den Sonderbundeskrieg erwähnt. Also ich mag mich daran erinnern, dass ich schon häufig gehört habe, dass wie das Zweikammersystem eine Art Konzession ist, der eben freisinnig zentralistischen Sieger, also die, die den Sonderbundeskrieg gewonnen haben, um wie bewusst einen Schritt auf die unterlegenen, konservativen, föderalistischen zuzugehen. So. Also stimmt das oder ist das mehr so ein Volksmythos?
Das ist, also ich würde sagen, es ist eher ein Mythos, also nicht unbedingt ein Volksmythos. Es ist eine sehr weit verbreitete Behauptung. Also die Behauptung, die wird nicht nur so in den Medien und der Politik immer wieder wiederholt, sondern eigentlich sogar in wissenschaftlichen Texten. Also in wissenschaftlichen Texten wird sie sehr häufig und relativ unkritisch wiederholt, aber als ich begonnen habe, so die Originalmaterialien etwas näher zu studieren, so die Dokumente, die es so zu 1848 gibt, habe ich gemerkt, dass es da eigentlich praktisch keine Hinweise darauf gibt, dass es wirklich so gewesen ist, weil niemand hat das Zweikammersystem eigentlich als Konzession an die Kriegsverlierer begründet, sondern das war wirklich eigentlich nur eben der genannte Konflikt zwischen großen und kleinen Kantonen, also, und eigentlich auch sehr liberale Kleinkantone, sehr freisinnige Kleinkantone, wie zum Beispiel Appenzell-Ausserrhoden, haben sich dafür das Prinzip ein Kanton, eine Stimme eingesetzt. Also eigentlich alle kleinen Kantonen, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung, haben sich jetzt dafür ihre eigenen Interessen eingesetzt. Und es ist auch sehr bezeichnend, dass Melchior Diethelm, der in der Kommission, die erste Bundesverfassung entworfen hat, der hat eigentlich da den Antrag so für das vollkommene Zweikammersystem hat er da eingebracht, und der hat ausdrücklich gesagt, also auf die Urkantone müsste man nicht die geringste Rücksicht nehmen. Der hat gesagt, ich komme ursprünglich aus dem Kanton Schwyz und ich kann euch sagen, die werden sowieso alles ablehnen, die werden sowieso zu allem Nein sagen, also die können wir eigentlich ignorieren. Und ich habe damit übrigens auch recht, also die katholisch-konservativen selbst, also die Kriegsverlierer selbst, die betrachteten das Zweikammersystem überhaupt nicht als Konzession, die sahen das überhaupt nicht als Entgegenkommen. Im Gegenteil, also die waren eigentlich schwer empört, oder? Die fanden eigentlich so, die ganze Gründung des Bundesstaates, die sei illegal und eigentlich schon das Zweikammersystem war für sie eigentlich ein unerträglicher Bruch mit der eidgenössischen Tradition, oder? Also sehr bezeichnend so das Votum des konservativen Tagsatzungsgesandten des Kantons Uri, also der hat gesagt, also das Volk von Uri sei im höchsten Grad gekränkt, dass man ihm jetzt das jahrhundertealte Recht wegnehme, dass sie eben so in eidgenössischen Angelegenheiten gleich viel zählen wie Bern oder Zürich, oder dass jetzt eigentlich einfach ein Nationalrat geschaffen wird, wo plötzlich Uri nicht mehr gleich viel zählt wie die anderen Kantone. Und dann, ja, er hat zugegeben, okay, daneben gibt es noch den Ständerat, wo die Kantone immer noch gleichberechtigt sind, aber ja, den schafft ihr sicher auch bald ab. Also der Urnentagssatzungs... Zum Gesamte, der war jetzt überhaupt nicht versöhnt durch das Zweikammersystem. Also wenn ich das zusammenfassen kann, also weder die Kriegssieger noch die Kriegsverlierer betrachteten das Zweikammersystem wirklich so als Konzession. Das ist eigentlich mehr eine Erzählung, die dann im 20. Jahrhundert populär geworden ist, so eben so als Teil des Mythos der Schweiz, die hat immer so ein Land der Kompromisse und der Konkordanz und des Konsens gewesen sei, aber das entspricht eigentlich nicht der historischen Realität.
Sehr spannend. Vielen Dank für diese sehr interessanten Ausführungen. Nun, Sie haben ja zu Beginn bereits erwähnt, dass Sie eben nebst diesem sehr interessanten historischen Teil eigentlich das Kernthema Ihrer Dissertation die Frage nach dem Sinn und Zweck des Ständerats und des Ständemehrs ist. Nun, ja, frage ich mal so ganz einfach heraus, was denken Sie, was ist Ihrer Meinung nach der Sinn und Zweck des Ständerats und des Ständemehrs?
Also meine These, also die These, die ich in meiner Dissertation vertreten werde, ist, das ist eigentlich die folgende These, die basiert eben auch auf der Entstehungsgeschichte, die wir vorher diskutiert haben. So meine Grundüberlegung ist eigentlich, vor 1848 waren die Kantone so quasi souveräne Staaten. Also sie waren nicht vollkommen souverän im völkerrechtlichen Sinn, aber doch ihr Status war sehr ähnlich wie derjenige von souveränen Staaten. Und dann ist meine These, 1848 haben die Kantone eigentlich per Mehrheitsbeschluss ihre Souveränität abgegeben, aber sie haben das nur unter der Bedingung getan, dass sie so im Gegenzug, so als Gegenleistung für ihre abgegebene Souveränität in diesem neu geschaffenen Bundesstaat Mitspracherechte erhalten, oder also das Recht, Ständeratsmitglieder zu wählen und das Recht, bei Verfassungsänderungen eine Sternsstimme abgeben zu können. Und meine These ist auch, dass die Bundesverfassung diesen Souveränitätstausch, obwohl der ja schon weit zurückliegt, dass auch die heutige Bundesverfassung diesen historischen Souveränitätstausch nach wie vor als relevant betrachtet.
Nun, und wie kommen Sie zu dieser Theorie?
Also meine Theorie, also die Überlegung hinter dieser Theorie ist eigentlich eben auch wieder die Entstehungsgeschichte, oder wie wir gesehen haben, die Einführung von Ständerat und Ständemehr, das war ein machtpolitischer Kompromiss. Und wenn man dann auch noch weiter zurückschaut, also wenn man sich fragt, wie kam eigentlich das System zustande, das vor 1848 herrschte, oder das System mit der Tagsatzung, wo jeder Kanton eine Stimme hatte, das hatte auch machtpolitische Ursprung, das hatte seinen Ursprung in irgendwelchen machtpolitischen Ereignissen, die noch weiter zurückliegen. Und eigentlich selbst die Kantonsgrenzen selbst, oder also wenn es darum geht, welche Gebiete waren überhaupt souveräne Kantone? Auch das hat machtpolitische Gründe. Das heißt von dem her, also wie man es auch immer betrachtet, am Ursprung von Ständerat und Ständemehr liegt eigentlich so historische Machtpolitik, liegt so historische machtpolitische Auseinandersetzungen. Ja, so ausgehend von diesem relativ ernüchternden Fazit habe ich mich dann gefragt, wo im Recht legitimiert sonst historische Machtpolitik eigentlich aktuelle Rechte und Pflichten? Wo können eigentlich so aktuelle Rechte aus, auch im gegenwärtigen Recht, so aus irgendwelchen längst vergangenen machtpolitischen Ereignissen abgeleitet werden? Und ich bin dann zum Schluss gekommen, dass das an einem Ort der Fall ist, nämlich im Völkerrecht, wenn es darum geht, wer eigentlich überhaupt als souveräner Staat gilt, oder? Also wenn man in die Geschichte sieht, eigentlich in die Geschichte fast aller Staaten, dann gehen eigentlich fast alle Staaten, fast alle aktuellen Staatsgrenzen gehen auf irgendwelche historischen machtpolitischen Auseinandersetzungen zurück, auf irgendwelche militärischen oder diplomatischen Auseinandersetzungen gehen sie zurück. Und dennoch ist es eigentlich so, dass eigentlich das, was irgendeine Identität zu einem souveränen Staat macht, das sind eben diese historischen machtpolitischen Ereignisse. Also die heutigen Rechte und Pflichten, die souveräne Staaten haben, die gehen genau auf solche historischen machtpolitischen Ereignisse zurück. Und von dem her hat es eine gewisse Folgerichtigkeit, hat es eine gewisse Logik, dass wenn die Schweiz die machtpolitisch entstandene Souveränität anderer Staaten anerkennt, dass sie auch die frühere machtpolitisch entstandene Quasi-Souveränität der Kantone anerkennt. Und wenn sie die frühere, also die quasi-souveräne Stellung anerkannt, die die Kantone vor 1848 hatten, dann macht es auch Sinn, dass sie das Recht der Kantone anerkannt, also dass die Kantone 1848 das Recht hatten, ihre Souveränität nur gegen bestimmte Mitbestimmungsrechte abzugeben.
Nun, begründen Sie nun diese Theorie nur mit dem Völkerrecht und mit dem Blick in die Geschichte, oder sehen Sie auch in der Bundesverfassung Hinweise auf diese Theorie?
Doch, wie ich schon gesagt habe, sehe ich auch Hinweise auf diese Theorie. Also finde ich, diese Theorie kann man auch mit Blick auf die Bundesverfassung begründen, also dass die Bundesverfassung hier hat diese Geschichte und die ehemalige Souveränität der Kantone nach wie vor als relevant betrachtet. Also zuerst mal ganz grundlegend, die Bundesverfassung sieht, also bezeichnet Ständerat und Ständemehr eigentlich klar als Rechte der Kantone, oder? Also in Artikel 150 Absatz 1 BV werden die Ständeratsmitglieder als Abgeordnete der Kantone bezeichnet. Und auch wo die Bundesverfassung vom Ständemehr spricht, dann spricht sie eigentlich immer von Volk und Ständen. Das heißt, und auf Französisch, in der französischen Variante der Bundesverfassung heißt es Peuple Conto, auf Italienisch Popolo e Cantoni. Also das heißt, das Wort Stand im Wort Ständemehr, das ist eigentlich ein Synonym für das Wort Kanton. Das heißt, von dem her ist eigentlich klar vom Verfassungstext her, aus Sicht der Bundesverfassung sind Ständerat und Ständemehr Rechte der Kantone, oder? Die werden zwar nicht, also Ständeratswahlen, Ständemehrabstimmungen, da handeln zwar nicht die Kantonsregierungen oder die Kantonsparlamente, sondern die kantonalen Stimmberechtigten, oder man könnte sagen die Kantonsvölker, aber die Kantonsvölker, die tun das aus Sicht der Bundesverfassung namens ihres Kantons. Jetzt, was die Souveränität angeht, da würde ich namentlich auf Artikel 3 der Bundesverfassung verweisen, weil Artikel 3 Bundesverfassung, der lautet, die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist. Und das ist ja eigentlich, wenn man es sich so überlegt, eine etwas seltsame Formulierung, weil die Kantone sind nicht souverän im völkerrechtlichen Sinn, und es scheint auch etwas paradox so von der allgemeinen Bedeutung der Souveränität her, ist das herzusagen, jemand ist souverän, wenn die Souveränität von außen eingeschränkt werden kann, aber es macht etwas mehr Sinn, wenn man darin quasi eine Anerkennung der Tatsache sieht, dass die Kantone früher souverän waren, also eine Anerkennung der ehemaligen Souveränität der Kantone sind. Oder, also das ist in Artikel 3 Bundesverfassung, da drückt die Bundesverfassung eigentlich wie aus, dass sie anerkennt, dass die Kantone dem Bund vorangegangen sind. Also ich bin auch nicht der Einzige, der Artikel 3 Bundesverfassung in dem Sinn interpretiert, und in der Artikel 3 Bundesverfassung, der ist ja auch, also der ist ja eigentlich auch, also der stammt eigentlich wortwörtlich aus der Bundesverfassung von 1848, also den hat man wortwörtlich quasi aus der ersten Bundesverfassung übernommen. Und zuletzt könnte man auch noch auf Treu und Glauben verweisen, auf Artikel 5 Absatz 3 Bundesverfassung, also Treu und Glauben, so ein wichtiges Grundprinzip der Schweizer Rechtsordnung, und das gilt auch für die Kantone, und das heißt also, dass die Kantone darauf vertrauen können, dass sie die Gegenleistung, die sie 1848 erhalten haben, oder so die Mitbestimmungsrechte, die sie 1848 erhalten haben als Gegenleistung für die Abgabe ihrer Souveränität, dass sie die eigentlich so lange behalten können, wie sie sie behalten wollen.
Nun, ich frage mich, gibt es vielleicht auch noch andere, vielleicht einfach ausgedrückt, ein bisschen weniger formalistische Möglichkeiten, den Ständerat und auch das Ständemehr juristisch zu rechtfertigen? Könnte man beispielsweise nicht einfach sagen, na gut, wir begründen das mit dem Minderheitenschutz?
Ja, also der Minderheitenschutz, das ist auch so eine politisch relativ beliebte Erklärung. Also es ist vor allem so ein beliebtes Argument von Leuten, die jetzt eigentlich Ständerat und Ständemehr verteidigen, die diese Institution beibehalten wollen. Oder die sagen dann, also die Schweiz ist ja ein Land der Minderheiten, da ist es wichtig, dass man auch Institutionen hat, die diese Minderheiten schützen, wie eben Ständerat oder Ständemehr. Aber ich habe mich auch ausführlich mit diesem Argument beschäftigt. Also so in meinem Dissertationsentwurf habe ich fast so 60 Buchseiten zu dieser These geschrieben, aber ich bin schlussendlich zum Schluss gekommen, dass diese These, dass die nicht funktioniert. Und zwar kurz gesagt, weil Ständerat und Ständemehr nicht die Minderheiten schützen, die wirklich Schutz brauchen würden. Und zwar, jetzt, um das noch etwas ausführlicher zu erläutern, bin ich so vorgegangen. Also zuerst habe ich mich gefragt, wann rechtfertigt der Minderheitenschutz eigentlich Einschränkungen der politischen Rechte, oder so ausgehend so aufgrund von allgemeinen Prinzipien der Bundesverfassung, wie etwa dem Grundsatz der Rechtsgleichheit, dem Grunddiskriminierungsverbot, weil, oder, Ständerat und Ständemehr, die schränken ja, wie wir gesehen haben, die Stimmrechtsgleichheit oder das Recht, dass jede Stimme gleich viel zählen soll, schränken die ein. Das heißt, da braucht es irgendeine Begründung und die sollte idealerweise mit den Grundprinzipien der Bundesverfassung vereinbar sein. Und da habe ich mich gefragt, wann rechtfertigt das Ziel des Minderheitenschutzes eine solche Einschränkung? Und ich bin eigentlich zum Schluss gekommen, dass es eigentlich wie zwei Hauptkriterien gibt, also zwei Hauptbedingungen, die da erfüllt sein müssten. Also zum einen wären so Einschränkungen der Stimmrechtsgleichheit zugunsten von Minderheiten eigentlich nur zulässig, wenn es darum geht, die Benachteiligung einer Minderheit auszugleichen. Also es kann entweder sein, wenn es um den Schutz von Minderheiten geht, die auch gesamtgesellschaftlich so benachteiligt sind und diskriminiert werden, aber zumindest muss es da um Minderheiten geben, die wie so ihre eigene Lebensrealität haben, so ihre eigenen spezifischen Probleme, die sich vielleicht von den Problemen der Bevölkerungsmehrheit unterscheiden und wo eigentlich die Gefahr bestehen würde, dass wenn man so den Minderheiten nicht besondere politische Rechte gibt, dass quasi einfach so die Anliegen der Minderheit, dass die einfach ignoriert werden. Und zweitens muss auch zwischen verschiedenen Minderheiten eigentlich, also müssen auch verschiedene Minderheiten gleich behandelt werden. Das heißt, es braucht ein sachliches, objektives Kriterium, wieso man bestimmten Minderheiten jetzt besondere politische Rechte gibt und anderen nicht. Und was gar nicht gehen würde, wäre quasi eine Minderheit auf Kosten einer anderen, mindestens gleich schutzbedürftigen Minderheit zu stärken. Nur das wäre nicht mit allgemeinen Gleichheitsprinzipien vereinbar. Ich habe dann so diese allgemeinen Kriterien auf Ständerat und Ständemehr angewandt und habe mich zuerst gefragt, also eben welche Bevölkerungsminderheiten, welche schutzbedürftigen Minderheiten sind bei Ständeratswahlen und bei Ständemehrabstimmungen überhaupt übervertreten, also welche Minderheitengruppen haben da wie ein erhöhtes Gewicht, und bin zuerst mal zum Schluss gekommen, dass viele Minderheiten, die eigentlich schutzbedürftig wären, dass denen Ständerat und Ständemehr eigentlich gar nichts nützt, oder dass zum Beispiel Menschen mit Behinderung, junge Personen mit Migrationshintergrund, Angehörige der LGBTIA-Community, aber auch insbesondere die Sprachminderheiten, also die französische und die italienischsprachige Schweiz, das ist ja auch für den Zusammenhalt der Schweiz, ist es ja ein wichtiges Thema, aber die französische und die italienischsprachige Schweiz, denen nützen Ständerat und Ständemehr eigentlich auch nichts, oder die sind da nicht übervertreten. Also der Anteil der französisch- und italienischsprachigen Schweiz im Ständerat und beim Ständemehr, der entspricht ziemlich genau dem Anteil dieser Sprachminderheit in der Gesamtbevölkerung. Also ja, zu dem Thema, also zum Verhältnis von Sprachminderheiten und Ständeraten stände mir übrigens auch in der neuesten Ausgabe der juristischen Nachwuchszeitschrift Ex Ante. In Ex Ante 1/2026 ist noch ein kleiner Aufsatz von mir erschienen, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Also eben zuerst mal habe ich festgestellt, also ganz vielen schutzbedürftigen Minderheiten, denen nützen Ständeraten stände mir nichts. Es gibt eigentlich nur zwei Minderheiten, habe ich dann festgestellt, die wirklich von Ständerat und Ständemehr profitiert. Das ist zum einen die ländliche Schweiz und zweitens schlicht die Bevölkerung der kleinen Kantone. Aber der Schutz der ländlichen Bevölkerung, der kann, wenn man es genau ansieht, Ständerat und Ständemehr auch nicht rechtfertigen. Zum einen, weil es beim Ständerat und beim Ständemehr auch massive Ungleichheiten innerhalb der ländlichen Schweiz gibt, oder? Also das Anliegen, so die ländliche Bevölkerung zu schützen, kann nicht erklären, wieso jetzt eine Stimme aus Obwalden so viel mehr zählt als eine Stimme, die auf der anderen Seite des Brünigs im Oberhasli abgegeben wird. Die kann auch nicht erklären, wieso jetzt die Stimme einer Appenzellerin deutlich mehr zählt als die Stimme einer Toggenburgerin. Und dann das zweite Argument, also der zweite Grund, wieso Ständerat und Ständemehr nicht mit dem Schutz der ländlichen Schweiz gerechtfertigt werden können, besteht darin, dass ja, die ländliche Schweiz, die ländliche Bevölkerung ist in gewisser Hinsicht eine benachteiligte Minderheit, aber das gilt umgekehrt auch am anderen Ende des Spektrums auch für die Bevölkerung in den großen Städten. Auch die Leute, die in den großen Städten leben, die haben so ihre eigenen spezifischen Probleme, die haben ihre eigene Mentalität, oder die denken politisch recht anders als die Durchschnittsschweiz, und typischerweise ist ihre politische Ausrichtung, also die politische Ausrichtung der Leute, die in den großen Städten leben, ist gerade entgegengesetzt der politischen Ausrichtung der Leute, die in den sehr ländlichen Gebieten leben, die jetzt im Ständerat und beim Ständemehr übervertreten sind. Von dem her, Ständerat und Ständemehr schützen da jetzt einseitig quasi nur das eine Extrem, geben nur der einen Minderheit mehr Gewicht auf Kosten der anderen entgegengesetzten Minderheit. Und wie ich schon gesagt habe, so etwas geht nicht. Das entspricht nicht den allgemeinen Prinzipien von Rechtsgleichheit und Diskriminierungsschutz. Und dann, was den Schutz der Bevölkerung der kleinen Kantone angeht, also das wäre 1848 noch ein Argument gewesen, aber ich bin einfach zum Schluss gekommen, dass unter den heutigen Verhältnissen gibt es jetzt zwischen den Kantonen nicht mehr genügend Unterschiede, dass man sagen kann, jetzt die Leute, die in den einzelnen kleinen Kantonen leben, das sind schutzbedürftige Minderheiten. Oder also die politischen Konflikte heute, die finden eigentlich meistens nicht mehr entlang der Kantonsgrenze statt, auch wenn man so Abstimmungsergebnisse anschaut, da gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land, es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachregionen, es gibt Unterschiede zwischen Reichen und Ärmeren, es gibt Unterschiede je nach Bildungsstand, aber es gibt eigentlich kaum Abstimmungen, wo jetzt die Hauptkonflikte wirklich so strikt entlang der Kantonsgrenze verlaufen. Ja, zwar stimmt es, ländliche Kantone stimmen anders ab als städtische, aber das ist eigentlich derselbe Unterschied, den man auch innerhalb der Kantone beachten kann. Auch innerhalb der einzelnen Kantone stimmen ländliche Gebiete sehr anders ab als städtische Gebiete. Oder also im Kanton Bern, das Berner Oberland stimmt ganz anders ab als die Stadt Bern. Also das ist eigentlich auch nicht so ein kantonaler Konflikt. Also zum Zusammenfassen, die Bevölkerung der Kleinkantone ist einfach keine schutzwürdige Minderheit mehr. Also Ständerat und Stände mehr schützen, von dem her, wie ich schon gesagt habe, schützen eigentlich nicht die Minderheiten, die wirklich am meisten Schutz benötigen würden.
Ja, danke für die Ausführungen. Also ich muss sagen, ich habe auch oft schon von diesem Argument gehört über den Minderheitenschutz. Aber eben, wenn man sich dann wirklich fragt, welche Minderheit ist es, dann gelangt man schon recht schnell an ein Ende. Deshalb danke, dass ich jetzt da besser argumentieren kann. Da kommt man dann auch recht schnell zu der Frage irgendwie, sollten denn Ständerat und das Ständemehr reformiert werden? Also wenn es ein wenig veraltet scheint und nicht wirklich jemanden schützt.
Ja, also ich persönlich würde eigentlich eine Reform von Ständerat und Ständemehr unterstützen. Ich würde eigentlich sogar eine Abschaffung von Ständerat und Ständemehr in der heutigen Form unterstützen. Weil eben die Zeit, wo die Kantone nicht souverän und so quasi souveräne Staaten waren, die Zeit ist jetzt schon ein bisschen sehr lange her. Und wie ich gesagt habe, eben im Alltag sind jetzt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kantonen auch nicht mehr so groß. Von dem her würde ich es eigentlich angebracht finden, wenn die Kantone, also genau gesagt die Kantonsvölker, wenn eigentlich die auf ihre Mitspracherechte verzichten würden, die sie 1848 sich ausbedungen hatten. Ich finde, also das wäre eigentlich den heutigen Verhältnissen angemessen.
Sie haben ja schon Bezug genommen auf eben dieses Mitspracherecht, das die Kantone jetzt haben und wie, dass sie auf dieses jetzt möglicherweise verzichten sollten. Welche Mehrheit braucht es denn für eine so Veränderung? Ständerat und Ständemehr sind Ihrer Meinung nach Gegenleistungen für die Abgaben der früheren Souveränität. Also wie souveräne Staaten können ja im Völkerrecht gewöhnlich nur Verträge einstimmig abändern. Müssten da nicht alle Kantone mit einer Abschaffung von Ständerat und Ständemehr einverstanden sein? Also wieso analog dem Völkerrecht?
Nein, das ist nicht der Fall. Und zwar, also zuerst mal der Hauptgrund ist nicht der Text der Bundesverfassung, die das ausdrücklich regelt, oder? Der Text der Bundesverfassung, der ist eindeutig, oder? Also Ständerat und Ständemehr stehen in der Bundesverfassung und eigentlich für sämtliche Revisionen der Bundesverfassung, da reicht eigentlich ein Volks- und ein Ständemehr. Oder ich meine, man kann jetzt noch etwas genauer diskutieren, in welchem Verfahren das genau ablaufen müsste. Braucht es Teil- oder Totalrevision oder müsste man zuerst noch irgendwie einen bestimmten Artikel der Bundesverfassung abändern? Aber das ist jetzt eigentlich egal. Am Schluss läuft es immer darauf hinaus, es bräuchte eigentlich eine gewöhnliche Verfassungsrevision mit Volks- und Ständemehr. Und das ist schwer genügend. Oder es bräuchte ein Ständemehr, um das Ständemehr abzuschaffen. Aber bei diesem Ständemehr würde dann eigentlich eine Mehrheit der Kantone genügen. Das ist eben auch so ein Teil des Deals, könnte man jetzt sagen, des Souveränitätsdeals von 1848. 1848 hat sich die Mehrheit der Kantone entschieden, dass die Kantone ihre Souveränität abgeben und dass sie im Gegenzug Mitbestimmungsrecht erhalten, dass sie diese Mitbestimmungsrechte eigentlich für so lange erhalten, wie eine Mehrheit der Kantone sie behalten will. Und eigentlich das Ganze geht eigentlich darauf zurück, dass eigentlich schon 1848 eigentlich die Gründung des Bundesstaates ja nicht einstimmig beschlossen wurde, also da waren nicht alle Kantone dafür, oder? Uri, wie wir gesehen haben, war zum Beispiel dagegen. Und von dem her, also so der Grundsatz, dass in der Schweiz eigentlich so Souveränitätsrechte, also dass eigentlich eine Mehrheit der Kantone Souveränitätsrechte für alle Kantone abgeben kann, dieser Grundsatz, der wurde eigentlich schon auf den Schlachtfeldern des Sonderbundskrieges entschieden.
Ja, also würden Sie dann Ständerat und Ständemehr einfach ersatzlos abschaffen oder würden Sie wie irgendeine neue Regelung, also mit dieser das dann ablösen oder wie?
Also da würde ich einen Unterschied machen zwischen Ständemehr und Ständerat. Also das Ständemehr würde ich tatsächlich einfach ersatzlos abschaffen. Da würde ich einfach sagen, es genügt für Verfassungsänderungen. Verfassungsänderungen, die brauchen einfach, da gibt es einfach ein obligatorisches Referendum oder jede Verfassungsänderung muss von einer Mehrheit der Abstimmenden angenommen werden und das genügt. Oder sämtliche andere Alternativvorschläge, was man sonst nach anstelle des heutigen Ständemehrs einführen könnte, die überzeugen mich eigentlich nicht. Zum Teil wären diese Vorschläge sogar eigentlich schlechter als das heutige System. Also beim Ständemehr würde ich wirklich einfach schlicht sagen abschaffen. Beim Ständerat ist es etwas anders, weil ich finde, ein Zweikammersystem als solches, das hat durchaus seine Vorteile oder es macht durchaus Sinn, dass man so noch ein zweites Gremium hat, also dass eigentlich so die eidgenössischen Geschäfte, die Geschäfte des eidgenössischen Parlaments, dass die so von zwei verschiedenen Gremien, so von zwei verschiedenen Gruppen, von unterschiedlichen Leuten, vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich gewählten Leuten angesehen werden, so quasi wie als Vier-Augen-Prinzip. Von dem her würde ich den Ständerat nicht ersatzlos abschaffen, sondern durch eine anders zusammengesetzte zweite Kammer ersetzen, durch eine zweite Kammer, welche aber das Prinzip der gleichen Stimme oder den Grundsatz der gleichen Stimme, welche diesen Grundsatz respektiert. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man die Schweiz in 20 bis 25 Wahlkreise aufteilt, in denen ungefähr gleich viele Leute leben und diese Wahlkreise würden dann je zwei Personen im Majorzsystem mit in zwei Wahlgängen wählen. Oder da hätte man einen Rat, der eigentlich relativ ähnlich wäre wie der heutige Ständerat, wo auch ähnliche Persönlichkeiten drin sitzen würden, wie sie heute im Ständerat sitzen, aber einfach so ohne die geografische Ungleichbehandlung, die man heute im Ständerat hat. Wenn man etwas radikaler denkt, könnte man sich auch überlegen, will man vielleicht eine ausgeloste zweite Kammer haben. Klar, das ist ein radikaler Vorschlag, da gäbe es sicher auch gewichtige Gegenargumente. Es ist ja auch so Losverfahren, das ist auch ein Thema, da kann man eine eigene Diss dazu schreiben. Also da gibt es auch eigene Dissertationen dazu. Also das ist sicher eine Idee, wo man intensiver darüber nachdenken würde, aber von mir aus gesehen würde es sich jedenfalls mal lohnen, sich da etwas intensiver Gedanken zu den Vor- und Nachteilen auch dieses Modells sich zu machen.
Sehr spannend, vielen Dank für diese Erläuterungen. Nun würde ich daran anknüpfen, eigentlich an Ihrem Dissertationsthema noch sehr gerne zu einer aktuellen Diskussion übergehen. Nun, seit März 2026 wird im Parlament über das Abkommenspaket zwischen der Schweiz und der EU, auch genannt die bilateralen 3, diskutiert. Und die bilateralen 3, die zielen ja auf die Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen zur EU ab. Und zum Zeitpunkt eigentlich unserer Aufnahme heute befasst sich die Staatspolitische Kommission des Ständerats mit der Frage, ob die Abstimmung dem fakultativen oder eben dem obligatorischen Referendum unterliegen soll. Und das heißt praktisch, ob die bilateralen 3 ein Ständemehr brauchen oder ob das Volksmehr reicht. Nun, zuerst einmal, wieso ist eigentlich diese Frage eben nach dem Ständemehr so umstritten? Ist das nicht klar geregelt?
Nun, also die bilateralen 3, das sind ja Staatsverträge, das sind Staatsverträge zwischen der Schweiz und der EU und nach dem Text der Bundesverfassung unterliegen Staatsverträge nur in zwei Fällen dem obligatorischen Referendum. So nur in zwei Fällen braucht es für die Annahme von Staatsverträgen ein Ständemehr. Das ist einerseits der Beitritt zu Organisationen für die kollektive Sicherheit und andererseits der Beitritt zu supranationalen Gemeinschaften. Also das heißt, praktisch gesehen geht es da um einen EU- oder einen NATO-Beitritt. Ein EU- oder ein NATO-Beitritt, die bräuchten nach dem Text der Bundesverfassung ein doppeltes Mehr. Und eben die bilateralen 3, die fallen eigentlich nicht unter diese Bestimmung. Also es gibt da so einzelne Leute in der Lehre, die versuchen irgendwie zu argumentieren, ja, wenn man den Begriff der supranationalen Organisation sehr weit und großzügig auslegt, könnte man ja die bilateralen 3 auch noch darunter fassen. Aber nein, eigentlich ist es klar, die fallen nicht darunter. Also rein nach dem Text der Bundesverfassung bräuchte es kein obligatorisches Referendum. Aber auf der anderen Seite, wenn man so in die Geschichte geht, da gab es im 20. Jahrhundert gab es drei Fälle, 1920, 1974 und 1992. Da hat das Parlament gewisse Staatsverträge eigentlich einem Doppelmehrreferendum unterstellt, hat da ein Ständemehr verlangt für Staatsverträge, obwohl eigentlich die jeweils geltende Verfassungsregelung das gar nicht vorgesehen hätte. Oder? Also die Verfassungsregeln über Staatsvertragsreferenden, die Verfassungsregeln, wann Staatsverträge der Abstimmung, dem Referendum unterliegen, die haben sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts mehrmals geändert, aber in diesen drei Fällen wäre nach den jeweils geltenden Regeln, hätte es eigentlich kein Referendum gegeben, kein obligatorisches Referendum gegeben, aber das Parlament hat dann aus politischen Gründen trotzdem gesagt, wir wollen hier eine Abstimmung, und zwar eine Abstimmung mit Volk und Ständemehr. Und eigentlich ganz kurz gesagt ist die Frage, die umstritten ist, ob man den Text der Bundesverfassung stärker gewichtet oder die drei Präzedenzfälle, die ich jetzt vorhin aufgeführt hätte.
Und nun, was ist Ihre Meinung zu diesem Streit? Kann das Parlament die bilateralen drei dem obligatorischen Referendum unterstellen oder muss es dies sogar tun?
Also ich bin der Meinung, dass auf diese Frage eigentlich zwei Antworten vertretbar sind, eigentlich zwei Auslegungen vertretbar sind. Also ich finde, vieles spricht dafür, eigentlich wirklich einfach nur auf den Text der Bundesverfassung abzustellen und daher sagen, nein, es darf kein Stände mehr verlangt werden. Oder weil, ich meine, hier geht es ja um die politischen Rechte, hier geht es um Abstimmungen und gerade bei den politischen Rechten ist es sehr wichtig, dass die Regeln klar sind oder dass man klar weiß, wann kann, wie, unter welchen Bedingungen über was abgestimmt werden. Oder also die politischen Rechte, die eignen sich denkbar schlecht für so ungeschriebenes Verfassungsrecht und so unklare, nur durch Gewohnheit entstehende Prinzipien. Und es ist eigentlich auch so, dass die klassischen Kriterien für Gewohnheitsrecht, die werden eigentlich nicht erfüllt. Also die drei Präzedenzfälle, die würden da nicht ausreichen. Und es ist auch so, dass die Geschichte, also wenn man genau in die Geschichte geht, ist die Frage auch relativ kompliziert. Also es gibt da sehr viele Äußerungen des Parlaments und des Bundesrates, die sehr widersprüchlich sind im Verlauf der Zeit. Also eben das, ich finde, einiges spricht für diese Auslegung. Ich finde aber auch, dass wenn man stärker historisch argumentiert, könnte man schon auch die Meinung vertreten. Also ist die Meinung eigentlich auch vertretbar, dass es dem Parlament freisteht, die bilateralen drei eigentlich so dem Ständemehr zu unterstellen? Oder man könnte die Präzedenzfälle stärker gewichten. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen der Argumentation. Oder ich meine, die Grundfrage ist eigentlich einfach, wie stark berücksichtigt man die frühere Parlamentspraxis bei der Auslegung der Bundesverfassung? Und das ist wie so eine methodische Grundsatzfrage, die man so oder anders beantworten kann. Aber was für mich klar ist, ist, dass das Parlament keine Pflicht hat, die bilateralen drei dem Ständemehr zu unterstellen. Es muss das nicht. Denn auch wenn man sich mehr auf die Geschichte abstützt, in der Vergangenheit gab es auch wichtige Staatsverträge, welche nicht dem Doppelmehr unterstellt wurden. Also zum Beispiel die EMRK oder die bilateralen 1 und 2. Und das waren eigentlich Staatsverträge, die sind eigentlich wichtiger als jetzt das Freihandelsabkommen, das 1974 dem Doppelmehr unterstellt wurde. Da gibt es nicht eine kohärente Praxis. Wenn die und die Kriterien erfüllt sind, hat das Parlament früher Staatsverträge dem Doppelmehrreferendum unterstellt. Das ist auch so bei den beiden letzten Präzedenzfällen, also den Volksabstimmungen von 1974 und 1992, war das Argument auch einfach schlicht, es sei eigentlich politisch klüger, es wäre politisch sinnvoll, jetzt hier ein Volks- und ein Ständemehr zu verlangen. Also man hat sich da nicht auf irgendeine rechtliche Pflicht berufen, sondern eigentlich nur auf die politische Opportunität. Das heißt, wenn man auf die Geschichte abstellt und wenn man sagt, so diese Praxis, also die historische Praxis des Parlaments, die ist Teil des Verfassungsrechts, dann ist das Parlament eigentlich frei, aus rein politischen Gründen zu entscheiden, ob es einen Staatsvertrag dem Referendum unterstellt oder nicht. Also, um das Ganze zusammenzufassen, meiner Meinung nach darf das Parlament die bilateralen drei vielleicht dem Doppelmehr unterstellen, es muss dies aber nicht tun und meiner Meinung nach sollte es dies auch nicht tun.
Nun, wieso?
Wieso ist das, die nicht dem Ständemehr unterstellen sollte? Ich bin dieser Meinung. Und zwar bin ich dieser Meinung gleich aus vier Gründen. Nämlich zuerst eben, weil die Zulässigkeit eben unklar ist. Eben weil es unklar ist, ob das Parlament die bilateralen drei dem Ständemehr unterstellen darf. Weil es aber meiner Meinung nach klar ist, dass es dies nicht muss. Und von dem her, wenn es die bilateralen drei nicht dem Doppelmehrreferendum unterstellt, ist es sicher juristisch auf der sicheren Seite. Dann der zweite Grund ist schlicht, weil ich eigentlich gesagt habe, ich finde das Ständemehr jetzt politisch gesehen eigentlich nicht mehr so zeitgemäß eben, ich finde, das sollte eigentlich reformiert oder eigentlich sogar abgeschafft werden. Und daher finde ich logischerweise auch, dass wenn man kein Ständemehr mehr verlangen muss, dann sollte man auch keines verlangen. Und so mein drittes Argument, das wäre jetzt mehr so historisch, oder so Leute, die eigentlich jetzt das Doppelmehr bei den bilateralen drei befürworten, die argumentieren eigentlich immer damit, diese bilateralen drei, die seien sehr wichtig und die seien eigentlich wichtiger als viele Verfassungsänderungen, also viele innenpolitische Verfassungsänderungen, die ja dem Doppelmehr unterliegen. Aber es ist so, dass ein bewusster historischer Entscheid des Verfassungsgebers dahinter liegt. Es ist eigentlich historische Absicht, dass da andere Regeln gelten für Staatsverträge als so für innenpolitische Verfassungsänderungen. Der Bund hatte eigentlich schon immer, eigentlich seit 1848 so in Bezug auf Staatsverträge, viel mehr Recht als in der Innenpolitik. Die Kantone, die Kantonsvölker hatten entsprechend weniger Mitentscheidungsrecht, oder? Also zum Beispiel der Bund darf seit jeher eigentlich auch in Staatsverträgen die Kompetenzen der Kantone einschränken, und außerhalb von Staatsverträgen darf der Bund das ja nur, wenn es eine entsprechende Verfassungsänderung gibt. Und das ist auch sehr ein bewusster Entscheid, weil 1848 gründete man den Bundesstaat unter anderem auch deshalb, weil man eigentlich eine außenpolitisch handlungsfähige Regierung in der Schweiz haben wollte. Man wollte einen außenpolitisch handlungsfähigen Bund haben, oder man wollte, dass sich die Kantone nicht mehr gegenseitig in der Außenpolitik blockieren. Und daher gab man eigentlich dem Bund eigentlich große Macht, quasi so im außenpolitischen Interesse der Schweiz, wie im nationalen außenpolitischen Interesse der Schweiz, Staatsverträge abzuschließen und dies auch notfalls gegen den Mehrheitswillen der Kantone zu tun. Also wenn jetzt quasi die Frage der bilateralen Reihe halt nur vom Schweizer Volk entschieden wird und die Kantone ja nicht mitreden können, also spricht das eigentlich bewusst gewählten historischen Unterschied zwischen Außenpolitik und Innenpolitik, der eigentlich seit 1848 besteht. Und dann habe ich noch einen vierten Grund, das ist jetzt zwar eine ganz pragmatische politische Überlegung, sondern, also ich meine, die ganze Frage von Volks- und Ständemehr ist ja vor allem dann relevant, falls jetzt bei den bilateralen Drei das Volk und das Ständemehr auseinanderfallen sollten, falls das Volk Ja sagen sollte zu den bilateralen Drei, aber in einer Mehrheit der Kantone es ein Nein geben sollte. Und ich meine, da ist natürlich klar, egal wie das Parlament entscheidet, ob es jetzt die bilateralen Drei dem Ständemehr unterstellt oder nicht, wird es dann in einem solchen Fall eine gewisse Unzufriedenheit geben, entweder von den Befürworterinnen oder von den Gegnerinnen. Aber ich würde jetzt doch die Prognose wahren, dass es mehr Unruhe gibt, falls das Parlament die bilateralen Drei dem Ständemehr unterstellt und die dann tatsächlich am Ständemehr scheitern. Also falls eigentlich eine Mehrheit des Stimmvolkes Ja sagt zu den bilateralen Drei, vielleicht sogar eine einigermaßen deutliche Mehrheit, irgendwie 55% oder so, aber die dann trotzdem abgelehnt würden, weil das Ständemehr nicht erreicht wird. In so einem Fall gäbe es wahrscheinlich, also gäbe es so bei den linken und linksliberalen Befürworterinnen der bilateralen Drei eine massive Unzufriedenheit, und es würde dann eigentlich nur so mit Forderungen nach Änderungen am Ständemehr würde es dann nur so hageln. Dagegen denke ich im umgekehrten Fall, also wenn das Parlament jetzt entscheidet, die bilateralen Drei nicht dem Ständemehr zu unterstellen, und dann werden die bilateralen Drei einfach vom Volk angenommen, obwohl es jetzt das Ständemehr nicht erreicht worden wäre. In so einem Fall, ja, gäbe es auch eine gewisse Unzufriedenheit unter den Gegnerinnen, aber ich denke doch, das hat so das demokratische Prinzip, dass die Mehrheit des Volkes entscheidet, das ist halt doch noch tiefer verankert in der Bevölkerung als das Ständemehr. Also da könnten sich die meisten Gegnerinnen, denke ich, jetzt noch mehr damit abfinden, dass jetzt halt die Mehrheit des Volkes anders entschieden hat, als sie das wollten.
Ja, danke vielmals für diese Ausführungen. Wir haben heute sehr viel gehört über die Entstehungsgeschichte des Ständerats und Ständemehrs, wie es ein Produkt war des Sonderbundeskrieges und wahrscheinlich eher mit einem machtpolitischen Kompromiss der Souveränität zu tun hatte, als einen Schritt auf die Verlierer zu. Wir haben auch gehört, dass der Sinn und Zweck des Ständemehrs und des Ständerats, dessen Ergründung uns dazu führt, mehr Sicherheit und mehr Verständnis für das schweizerische Rechtssystem zu haben, und mündeten dann in einer Diskussion über eine mögliche Reform des Ständerats und des Ständemehrs und dann auch am Abschluss eine Diskussion über die bilateralen Drei. Danke vielmals für das spannende Gespräch.
Ja. Vielen Dank Ihnen für die Möglichkeit, es war mir eine Freude.